Deutschlandfunk Kultur heute.
Bekannt ist er für seine expressiven Farben, für leuchtende Blau-, Gelb- und Rottöne. Aber dass Emil Nolde auch heute noch zu den bekanntesten deutschen Malern des 20. Jahrhunderts gehört, dafür sind auch die autobiografischen Korrekturen verantwortlich, die der Künstler selbst veranlasste. Eine Berliner Ausstellung zeichnet ab Freitag ein anderes Nolde-Bild, dazu gleich mehr. Und noch eine Ausstellung wollen wir Ihnen heute vorstellen über Helden, Heilige und Märtyrer in der mittelalterlichen Kunst in Nürnberg. Im Kulturleben der Jetztzeit geht es eher um das Hinterfragen dessen, was lange Zeit heilig war. In Wien zeigt sich gerade mal wieder, dass hinter den Kulissen der schöne Schein schnell zum dunklen Schatten wird. Nun bei der angesehenen Wiener Ballettakademie. Außerdem hier in Kultur heute noch ein Bericht zu einer Uraufführung in New York, die Marilyn Monroe und Helena von Troja zusammenführt. Zu dieser Ausgabe von Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag.
Diese Schemata, die sonst so einfach machen, die funktionieren hier nicht. Also wir haben einen Täter, wir haben aber auch ein Opfer. Und Nolde ist eben beides zusammen.
Emil Nolde galt lange als Opfer der nationalsozialistischen Propaganda. Seine Bilder wurden prominent in der Ausstellung Entartete Kunst gezeigt, die im Sommer 1937 in München gezeigt wurde. Dabei war Nolde ein großer Anhänger Hitlers und der nationalsozialistischen Ideologie. Das zeigten unter anderem Forschungen des Kunsthistorikers Felix Krämer, der gerade zu hören war und der hier im Deutschlandfunk Bundeskanzlerin Merkel empfahl, ihre Nolde-Bilder im Arbeitszimmer abzuhängen. Mittlerweile wurden sie abgehängt. Dass dem Malen und Denken Emil Noldes gerade so viel Aufmerksamkeit widerfährt, das hat auch mit einer Ausstellung zu tun, die am Freitag im Hamburger Bahnhof in Berlin eröffnet wird, mit dem Titel Emil Nolde, eine deutsche Legende, der Künstler im Nationalsozialismus. Und die neuesten Forschungsergebnisse zusammenfasst. Stefan Koldehoff, was sind denn die neuesten Erkenntnisse?
Na, einige haben Sie gerade schon genannt, Frau Reinhardt. Er war Antisemit, er war Rassist, er war bis 45 glühender Anhänger des Nationalsozialismus. Er hat auf die Anerkennung des Regimes unter Hitler bis zum Schluss gehofft. Er hat seinen Antisemitismus in Briefen, in Texten ganz deutlich auch als künstlerisches Alleinstellungsmerkmal zu vermarkten versucht. Ich bin der Einzige, der so malt. Er hat sogar einen Judenplan entworfen, nachdem alle Menschen dieses Glaubens aus Deutschland, aus dem Deutschen Reich ausgesiedelt werden sollten. Er hat einen Kollegen und Konkurrenten wie Max Pechstein als angeblich jüdisch denunziert. Und als Pechstein dann sagte, hör mal, das bin ich erstens nicht und zweitens ist das lebensgefährlich, eine Korrektur verweigert. Seine Frau wollte Mitglieder des Widerstands nicht gerne unterstützen. Also ganz, ganz viele Puzzlesteine, die eigentlich zu der Erkenntnis führen, er war zwar ein guter Maler, aber er war sicherlich ein schrecklicher Charakter. Diese Erkenntnisse sind nicht alle ganz neu, aber diese fantastische Ausstellung, die Sie gerade schon erwähnt haben, die Aya Soyka und Bernhard Fulda kuratiert haben, die kann das jetzt alles zum ersten Mal belegen und das macht sie so wertvoll.
Aber Felix Krämer, den wir vorhin gehört haben und Sie sagten es ja gerade nochmal, der hat ja schon vor ein paar Jahren gezeigt, dass Nolde da durchaus eine große Affinität hatte. Denn vielleicht das auch tatsächlich ein ausschlaggebender Faktor für so eine Ausstellung, dass, jetzt mal provokant formuliert, der Skandal ganz gut funktioniert?
Also das Forschungsprojekt, das die beiden genannten Kuratoren gestartet haben, das läuft schon so lange wie die Ausstellung 2014 in Frankfurt. Und ich glaube nicht, dass man hier auf einen Skandaleffekt setzt. Da hätte man früher mitkommen können, da hätte man auf andere Art und Weise mitkommen können. Dann hätte man auch beispielsweise nicht erschienen im Prestel Verlag einen tollen Katalog erarbeiten müssen über viele, viele Jahre, der nicht nur die Erkenntnisse präsentiert, sondern auch alle Dokumente dazu in einem zweiten Band. Also man kann es jetzt wirklich alles mal nachlesen. Nein, ich glaube, auf Sensation hat da niemand gesetzt. Es war jetzt einfach die Gelegenheit da, dadurch, dass mit Christian Ring ebenfalls um 2013, 2014 rum in der Nolde Stiftung, die den Nachlass verwaltet und den Gral hütet, ein neuer Direktor übernommen hat, der damals schon gesagt hat, es kann keine Tabus geben, es muss alles auf den Tisch. Und das wird jetzt tatsächlich mit dem Katalog und mit der Ausstellung eingelöst.
Die sogenannte entartete Kunst, die hat der westdeutschen Gesellschaft nach dem Krieg ja auch durchaus als eine Art Identitätshilfe gedient, mit der man von den Nationalsozialisten verfemten Kunst konnte man sich ideologisch reinwaschen. Mhm. Nun zeigt der Fall Emi Nolde, dass auch ein Hitler-Verehrer zu den Entarteten gehörte. Was sagt das über den Künstler und was sagt das aber auch über die deutsche Nachkriegsgesellschaft?
Er hat es sehr genau geschafft und sehr genau auch gewusst, wie er das macht, nach 1945 die eigene Biografie umzuschreiben. Nolde hatte schon zu Lebzeiten Teile seiner Autobiografie verändert, auch da schlimme rassistische Äußerungen und antisemitische Äußerungen drin. Nach 1945 überarbeitet er das ganz schnell und es wird bis heute in dieser geweißten Fassung umgearbeitet. Er findet Kunsthistoriker wie Werner Haftmann, die eine Legende von den sogenannten ungemalten Bildern in die Welt setzen. Nolde hätte Malverbot gehabt. Sie sehen in der Ausstellung einen Bilderraum rekonstruiert mit Bildern von Anfang der 40er Jahre, die Nolde da in einem Raum in Sebel um sich versammelt hat. Von Malverbot kann keine Rede sein. Auch diese kleinen Aquarelle, die immer so mystifiziert werden als die ungemalten Bilder. Er durfte nicht malen, deswegen gingen nur die Aquarelle. Da haben Soika und Fulda in der Ausstellung ganz viele Beispiele gefunden, dass das Vorarbeiten waren, Vorskizzen, und stellen dem die großen Ölgemälde, die es durchaus gab, gegenüber. Also ich würde fast sagen, die Gesellschaft ist so ein bisschen auf den Mythos hereingefallen. Das Ganze übrigens nicht zuletzt dann ab 1968, als ja Siegfried Lenz' Roman Die Deutschstunde entsteht und nochmal Hansen gleich Nolde diesen Mythos perpetuiert. Helmut Schmidt daraufhin erste Nolde-Bilder in Bonn im Kanzleramt aufhängt, sich zu ihm bekennt. Angela Merkel das später mit anderen Bildern für Berlin nachvollzieht. Also da zerplatzt wirklich eine Luftblase und man sieht an den Bildern auch, wie sich sein Stil verändert, wie er völkischer wird, wie er heroischer wird.
Stefan Koldehoff über die Ausstellung zu Emil Noldes Verstrickung in die nationalsozialistische Ideologie. Wenn es einen Ort gibt, an dem die NS-Propaganda visuell besonders plakativ in Szene gesetzt wurde, dann war das Nürnberg. Die Stadt in Bayern galt Hitler und seinem Gefolge als mittelalterliche deutsche Vorzeigestadt. Schon vor der Machtergreifung fanden hier NSDAP-Parteitage statt, die dann später gigantomanische Ausmaße annahmen. Aber Nürnberg war auch die Stadt der Kunst, so wie sie die Nationalsozialisten gerne sahen. Albrecht Dürer, Veit Stoß und andere Künstler wirkten hier. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg hat viele dieser Künstler in seiner Sammlung und zeigt einige von ihnen ab morgen in der Ausstellung Helden, Märtyrer, Heilige. Heldengeschichten vom Weg ins Paradies werden hier erzählt. Wer schon mal einen der wunderschönen mittelalterlichen Holzaltäre, zum Beispiel von Tilman Riemenschneider in Rothenburg ob der Tauber gesehen hat, der weiß, diese Heldengeschichten werden ausführlich erzählt. Barbara Bogen hat in Nürnberg genau hingeschaut.
Am Schluss dieser spätmittelalterlichen Sonderausstellung befindet sich ein buchstäblich erhellender Raum. Es ist ein Raum, der, hätte man sich noch etwas mehr Mühe gegeben, beinahe wirken könnte wie einer der Lichtorte des amerikanischen Raumlichtkünstlers James Turrell. Ein klassischer White Cube beinahe, blendend hell, ein Freiraum. Hier kann der Besucher resonieren über seine eigenen Vorstellungen von Wirklichkeit und Ideal, vielleicht sogar vom Paradies. Akustisch bespielt wird der Ort bisweilen mit theologischen Texten, Paradiesvorstellungen im Islam, Buddhismus oder Christentum, zudem Einspielungen, wie sich Kinder heute das Paradies vorstellen, blau vielleicht oder mit sehr viel Zuckerwatte, nicht ganz konkret jedenfalls. Was sie mit den mittelalterlichen Künstlern verbindet, denn auch die illustrierten allein den Weg ins Paradies, ein Licht vielleicht, niemals aber das Paradies selbst. Die aktuelle Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum Helden, Märtyrer, Heilige – Wege ins Paradies ist mit rund 50 Exponaten aus dem 13. bis 15. Jahrhundert allein aus den Beständen der Skulpturen- und Gemäldesammlung sowie den reichen Depots des Hauses komponiert. Dabei ist die Schau eigentlich eher einer Notlösung geschuldet, denn die spätmittelalterliche Abteilung des Museums wird in den kommenden 2 Jahren einer Sanierung unterzogen. Das Museum wollte jedoch die Highlights mit den Arbeiten bedeutender Künstler wie Veit Stoß, Tilman Riemenschneider oder Stefan Lochner der Öffentlichkeit für eine so lange Zeitspanne nicht vorenthalten. Daher erfand man ein Konzept, das allerdings weniger kunsthistorisch oder stilkritisch ausgerichtet ist, sondern das die Vorstellungswelt des mittelalterlichen Menschen ganz allgemein näher bringen will, erklärt Kurator Markus Brummer.
Hier ist es so, dass die einzelnen Kunstwerke in einem gesamten Zusammenhang zu lesen und zu sehen sind, denn sie erzählen, was, denke ich, auch Kunstwerke können und auch Museen sollen. erzählen Geschichten. Und diese Objekte werden jetzt nicht einzeln in den Raum gestellt, sondern auch mit einer besonderen Architektur, einer besonderen Farbigkeit, einer sehr modernen Auffassung von musealer Praxis, dass wir diese Objekte eben in eine Geschichte, in eine Heldengeschichte stellen.
6 enge, kabinettartige Räume erwarten den Besucher in farblicher Differenzierung, düster trotz der Wandgestaltung in Rot, Blau und Orange-Gold. Ein großes Kapitel ist der Figur Christi und seiner Heiligenreise gewidmet, gilt er doch als der Erlöser, der Held schlechthin. Den Prolog der Ausstellung bildet leitmotivisch die übermächtig wirkende Rosenkranztafel aus der Werkstatt des Veit Stoß. In zahllosen Einzelszenen wird das christliche Heilsgeschehen von der Schöpfung bis zum jüngsten Gericht erzählt. Eine Relieffolge, die aus Sicht des Spätmittelalters die Heldenreise der gesamten Menschheit abbildete. Nur wer sein Leben mitfühlend und als Wohltäter gestaltete, konnte wieder ins Paradies zurückkehren. In wahren Bilderfluten begegneten den Menschen der Zeit in den Kirchen Motive, wie etwa die heilige Elisabeth, die ihr Vermögen an die Armen verteilte. Bilder als Vorbilder, Verinnerlichung und Nachahmung der heiligen Geschichten dienten als vermeintliche Versicherungen für den Weg in die Unsterblichkeit. Nicht alle Werke der Ausstellung sind dabei absolut hochkarätig. Daneben finden sich Arbeiten vieler namenloser Künstler des ausgehenden Mittelalters. Das Ausstellungsexperiment allerdings funktioniert vor allem deshalb nicht, weil man sich mit den einzelnen Exponaten nur schwer identifiziert, eben weil alles einer übergeordneten Erzählung unterworfen ist. Auch weil für einen interreligiösen Dialog, den das Museum doch ausdrücklich suchte, unbedingt Exponate aus anderen Kulturkreisen notwendig gewesen wären. Wer die 20 Quadratmeter große Tafel mit Heldencollagen, die ins 21. Jahrhundert führt, am Eingang der Ausstellung betrachtet, die Batmans und Avatare sieht, mag sich fragen, wie Pflegekräfte oder Flüchtlingshelferinnen heute reagieren würden, böte man ihnen die Begriffe Held, Märtyrer oder Heilige an. Vermutlich würden sie sie als antiquiert zurückweisen.
Helden, Märtyrer, Heilige und deren Weg ins Paradies werden im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg gezeigt, Barbara Bogen berichtete. Nach den schweren Vorwürfen gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein, er habe Frauen sexuell belästigt und auch vergewaltigt, kamen eigentlich in allen Kultursparten Dinge ans Licht, die Jahre und Jahrzehnte lang verschwiegen wurden. Männlich dominierte Machtstrukturen, sexuelle Übergriffe und ein Geniekult, der demütigendes und beleidigendes Verhalten entschuldigt. Der neueste Skandal dreht sich um die Ballettakademie der Wiener Staatsoper, die kurz vor ihrem 150-jährigen Jubiläum steht. Andrea Beer fasst den aktuellen Stand zusammen.
Der Traum vom Tanzen. Er ist an der renommierten Ballettakademie der Wiener Staatsoper für einige Jungen und Mädchen zum Albtraum geworden. Von einer Lehrerin und Lehrern wurden sie seelisch und körperlich misshandelt und verbal gedemütigt. Sie wurden systematisch verunsichert und schikaniert und zum Hungern gezwungen. Auch diese ehemalige Schülerin der Ballettakademie litt unter solch drastischen Methoden der Lehrerin Bella R. Sie erzählt anonym:
Die Schüler wurden geschlagen, gekratzt bis zum Blut, an den Haaren gezogen. Ein Mädchen ist mal mit einem Haarbüschel rausgekommen aus dem Unterricht. Ich selber wurde am Knöchel getreten von der Lehrerin, während ich auf den Spitzenschuhen stand.
Die Wiener Wochenzeitung Falter hat die Vorwürfe aufgedeckt. Chefredakteur Florian Klenk.
Seit 2011 wissen die Verantwortlichen über diese Zustände Bescheid. Diese Lehrerin, die hier hauptverantwortlich war, wurde schon einmal gefeuert. Sie ist wieder eingestellt worden. Und diesen Missstand, den muss die Staatsoper ganz schnell in Ordnung bringen.
Weitere Schülerinnen erzählen im Falter ebenfalls anonym von ihren Qualen. Sie hätten nicht aufgewärmt tanzen müssen und sich Verletzungen durch Überlastung zugezogen. Mindestens ein Schüler der Ballettakademie soll einem sexualisierten Übergriff ausgesetzt gewesen sein, durch einen vor ihm onanierenden Lehrer. Dieser Lehrer wurde inzwischen freigestellt, die Untersuchungen laufen. Die Kanadierin Sharon Booth hat bis 2017 an der Tanzschule unterrichtet. Den Schülern dort werde ein problematisches Körperbild vermittelt, erzählt sie.
Sie wurden angewiesen, nur sehr wenig zu essen, Eine Kiwi und ein bisschen Wasser oder ein Stück Brot pro Tag sind genug.
Daraus folgende Essstörungen zeigten ihre unheilvolle Wirkung. Schülerinnen und Schüler, die das Ballett liebten, wurden zu angsterfüllten Kindern gemacht, so Sharon Booth. Eine junge Japanerin habe nur noch 37 Kilo gewogen, bei einer Größe von 1,72
Meter.
In meiner Klasse habe ich sie auf Gymnastikmatten gesetzt. Sie war so knochig, dass sie sogar beim Sitzen Schmerzen hatte. Auch auf Nachfrage hat sie keine Hilfe bekommen. Die Lehrer wollten abwarten. Als sie zu krank war, um zu tanzen, haben sie sie nach Japan zurückgeschickt, um dort eine Therapie zu machen.
Sie habe die Missstände an die Direktorin der Ballettakademie, Simon Noja, gemeldet, berichtet eine Schülerin namens Anne-Marie. Das habe aber nichts gebracht. Simon Noja erklärte im Falter, sie habe stets auf Kritik reagiert. Sie habe sich um Essstörungen von Kindern gekümmert und die Eltern kontaktiert. Nojas Vertrag läuft noch bis 2020 und Operndirektor Dominique Maillère stellte sich im ORF hinter sie. Die Lehrerin Bella R. sei vor 2 Jahren das erste Mal mündlich verwarnt worden, so Maillère.
In der Hoffnung, dass sie das ihr Benehmen verbessert. Dann haben wir eine zweite Verwarnung gemacht, schriftlich diesmal. Und jetzt, vor ein paar Monaten, haben wir erfahren, dass es wieder nicht geht. Und dann haben wir sie einfach gekündigt.
Die Vorwürfe gegen die Lehrerin Bella R. stehen allerdings schon länger als 2 Jahre im Raum. Darauf angesprochen, sagte Maillère.
Die Frage ist in meinem Kopf ständig. Und ich denke, ich mache mir selber Vorwürfe. Ich hätte vielleicht das viel schneller machen müssen.
Seit Januar läuft eine Beschwerde der Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft mit einer langen Liste an Mängeln. Die Oper arbeite seit Dezember letzten Jahres mit dieser sehr gut zusammen, sagte Maillère dazu.
Wir wollen eine komplette Aufklärung von der ganzen Situation haben.
Gemeinsam erarbeite man ein Kinderschutzkonzept, an dem auch Kinderschutzorganisationen wie die MOEWE beteiligt seien.
Dominique Maillère hat heute noch einmal die Kooperationsbereitschaft der Akademie betont, um die Fälle aufzuklären. Andrea Beer berichtete aus Wien. New York hat ein neues Kulturzentrum der Superlative. Wir haben in Kultur heute schon über The Shed berichtet. Und nach der Eröffnung finden nun die ersten Premieren und Uraufführungen statt. Der künstlerische Leiter Alex Poots hatte vor Vertragsunterzeichnung darauf bestanden, mit The Shed etwas wirklich Spektakuläres zu machen, das sich nicht an den Spielplänen anderer Häuser orientiert, sondern Werke in Auftrag gibt, also auch sehr viel Geld aufwendet. Zu diesen Auftragswerken gehört auch eine experimentelle Theaterarbeit über 2 schöne Frauen, Marilyn Monroe und Helena von Troja, mit dem Titel Norma Jean Baker of Troy. Geschrieben von der Dichterin Anne Carson, inszeniert von Katie Mitchell. Ja, und da erwartet man natürlich 2 Frauen auf der Bühne, aber unser New York-Berichterstatter Andreas Roberts wurde bei der Uraufführung überrascht.
Ein Angestellter betritt eilig sein Büro. Er macht nur wenig Licht, als wolle er nicht entdeckt werden. Durch ein Fenster kann man Schnee fallen sehen. Es ist die Silvesternacht im Jahr 1963 und die Böller der feiernden Menschen draußen klingen innen wie Bombeneinschläge. 1963, Kubakrise, Vietnamkrieg, die Welt stand vor einer Katastrophe. Und der Krieg ist der unbarmherzige Motor der amerikanischen als auch antiken griechischen Gesellschaft. Der Mann spricht in einen Kassettenrekorder.
Bracket. Norma Jean is Norma Jean, Bracket.
Klammer auf, Norma Jean, Klammer zu. Dann liest er weiter aus Euripides' Tragödie Helena aus dem Jahr 412 vor Christus. Norma Jean Baker, das ist Marilyn Monroes bürgerlicher Name und sie ist auch Helena von Troja, ein anderes Sexsymbol mehr als 1000 Jahre weit weg. Eine Sekretärin kommt hinzu, frierend, zu dieser Unzeit von ihrem Chef ins Büro geordert. Er diktiert ihr penibel jeden Satz, mit Punkt und Komma, mit Zeilen und Absatzwechsel. Es entsteht eine interessante Spielweise, distanziert und persönlich zugleich. Die Sekretärin beginnt, einzelne Phrasen zurückzusingen, sie zu variieren, ihnen eine andere Dimension zu verleihen.
Arthur's boat is a medium-sized trireme. The same kind he took to Troy. I never went to Troy, that was a cloud.
Norma Jean Baker of Troy ist weder ein Drama noch eine Oper, eher eine Versuchsanordnung für einen Schauspieler und eine Opernsängerin, die sich einen Text teilen. Eine 90-minütige, absolut hypnotische Text- und Gesangsfläche entsteht, mal hochdramatisch, mal nüchtern, mal zerbrechlich, dann wieder voller Zärtlichkeit. Zum Beispiel, wenn René Fleming als Sekretärin mit ihrer gewaltigen Stimme ein Erdbeben herbeisingt, während Ben Whishaw als Marilyn verkleidet, aktenzerreißend wie ein aufgeschrecktes Huhn durch das Büro rennt. Oder am Schluss, wenn Marilyn nach Champagner und vielen Tabletten unter einer Schreibtischlampe einschläft und René Fleming sie mütterlich in den Todesschlaf singt. Unglaublich beeindruckend dabei, Ben Whishaws Verwandlung vom rechthaberischen, peniblen Angestellten zur zerbrechlichen Norma Jean. Doch der eigentliche Star des Abends ist Anne Carsons großartiger Text. Ein poetischer Monolog wie ein großer Klagegesang auf eine kriegslüsterne und frauenvergewaltigende Männerwelt. Sie verwebt die Geschichte dieser beiden Frauen und ihrer Zivilisationen, Griechenland und die Vereinigten Staaten. Aus Menelaos wird Arthur Miller, aus Paris John F. Kennedy und aus Troja Hollywood. Mittendrin immer wieder Truman Capote, von dessen mädchenhafter Stimme der Text sagt, sie sah einem Negligé gleich, dessen Träger immer von der Schulter rutsche. Immer wieder müssen die beiden Darsteller auf der Bühne lachen, wenn Ben Whishaw als Norma Capote nachmacht. Aus Chef und Sekretärin sind längst zwei gute Freundinnen geworden. Zwischen Euripides Originaltext, kulturhistorischen Ausführungen über die Natur des Krieges und Tagebucheinträgen von Norma Jean entfaltet sich die vielschichtige Erzählung zweier Frauen, die auf je ihre Weise tragisch scheitern. Und wenn Marilyn für die Stricken ein Weg war, den Wahnsinn ihres Lebens auszuhalten, auf die Frage, was sie da stricke, antwortet, den Untergang von Troja, dann macht das sogar am Ende des Abends Sinn. Herausragende Künstler unterschiedlicher Disziplinen zusammenzubringen und etwas völlig Neues zu erfinden, das ist nach Alex Putz, dem Intendanten des Chet, ein Herzensanliegen des neuen Hauses.
And you know, for decades now, we've been struggling in the arts with, this kind of binary approach, is it?
Seit Jahrzehnten ringen wir nun in den Künsten mit diesem binären Entweder-Oder-Ansatz. Ist es darstellende Kunst, bildende Kunst oder Musik? Aber für bestimmte Dinge stimmt das einfach nicht. Es gibt Künstler, die in dem Bereich, in dem sie groß geworden sind, bleiben wollen. Aber das Entscheidende ist doch, dass sie nicht darauf beschränkt sind, als wäre es ihnen verboten, von einer anderen Frucht zu kosten.
They're forbidden to taste any other fruits.
Norma Jean Baker of Troy zumindest ist ein anspruchsvolles und hochgelungenes Theaterexperiment, mit dem das Chet sein Theater auf Weltklasse-Niveau eröffnet.
Norma Jean Baker of Troy, eine Uraufführung in New York und großes Lob von Andreas Roberts. Und in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es um einen berühmten Lübecker, der in München geehrt werden soll.
Das ehemalige Haus des Schriftstellers Thomas Mann in Bogenhausen gilt als teuerste Villa Münchens und ist in Privathand. Die Stadt München will den Manns jetzt im öffentlichen Raum ein Denkmal setzen. Dafür kommt das Denkmal für die Familie Mann auf eine 3x7 Meter große Fläche vor dem Literaturhaus am Salvatorplatz. Entschieden hat sich der Stadtrat für den Wettbewerbsentwurf des Münchner Künstlers Albert Körs. Titel des Werks: Straßennamen leuchten. Es wird ein Arrangement von etwa 15 Straßenleuchten und daran befestigten Straßenschildern. Die Laternen stammen aus Orten des Exils der Familie Mann während der Nazi-Diktatur. In dem Münchner Denkmal sollen so die Wirkungsstätten und Lebensstationen des Schriftstellers, seiner Frau Katja und ihrer gemeinsamen Kinder zusammenkommen. Und nebenbei wird auch noch das Thema Straßenumbenennungen aufgegriffen. Unter dem Titel Bilder fallen Täuschung, Tarnung und Maskerade hat gestern das internationale Frauenfilmfestival in Dortmund und Köln begonnen. Bilder fallen stellt Wahrhaftigkeitsfragen an Original und Kopie, an die gängige Einordnung in echt und falsch. Die neue künstlerische Leiterin des Festivals, Maxa Zoller, will mit dem Festival gerne diese gegensätzlichen Ordnungsstrukturen auflockern. Im Deutschlandfunk ging sie auf die Frage ein, ob es eigentlich überhaupt noch so ein Frauenfilmfestival braucht. Im Vergleich mit anderen Staaten sieht Maxa Zoller Deutschland im Hintertreffen.
Wir müssen uns wirklich die Fakten vor Auge führen und da steht Deutschland wirklich hinter sehr vielen anderen Ländern. Frankreich und Großbritannien sind uns weit voraus. Wir haben sehr viel Arbeit vor.
130 Filme werden vor allem in Dortmund gezeigt. Das Frauenfilmfestival dauert bis Sonntag. Im internationalen Spielfilmwettbewerb sind 8 Regisseurinnen im Rennen. Und Marion Poschmanns Roman Die Kieferninseln hat Chancen auf den Man Booker International Prize. Es sind aber auch noch vier weitere Schriftstellerinnen und ein Mann in dem Wettbewerb. Entschieden wird am 21. Mai. Das Preisgeld beträgt 50.000 britische Pfund. Das sind umgerechnet 58.000 Euro.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert. Meine Kollegin Christine Heuer informiert Sie nach den Nachrichten über den Wahlausgang in Israel und das Brexit-Treffen in Brüssel. Alle Beiträge aus Kultur heute können Sie auf unserer Webseite oder in der DLF-Audiothek nachhören. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.